Wer jetzt nach dem Videoclip ein Déjà-vu hat, dem muss ich sagen, so ist es. Ihr habt am 25. Februar 2007 diese Predigt schon einmal gehört. Aber viele von euch waren damals noch im Minikanal oder im Kanal 1 und konnten weder den Clip sehen noch die Predigt hören. Und andere waren noch gar nicht in der Gemeinde. Und ich konnte damals noch Schriftgröße 12 lesen und muss meine Predigten jetzt mit 14 schreiben. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir nichts mehr einfällt und ich meine alten Predigten recyceln muss. Doch als ich bei der Vorbereitung für den heutigen Sonntag über ein Thema nachdachte, fiel mir ein, dass diese Frage immer noch aktuell ist. Und für diejenigen unter uns, die keine Wiederholungen mögen, kann ich auch beruhigen. Ich lese nicht nur einfach den Text von damals ab, denn inzwischen sind ja 16 Jahre vergangen und es ist allerlei passiert. Zum Beispiel ist es ziemlich heiß. Im Vergleich zum Februar 2007. Ich muss zugeben, als ich dieses Lied damals im Radio gehört habe, konnte ich damals nicht viel damit anfangen. Ich weiß nicht, ob es euch auch genauso geht. Manche Lieder lösen urplötzlich Gefühle aus, die dann oft ziemlich stark sind. Hier war es erst der Videoclip, der mich berührt hatte. Niemand ist so in seinem Ich verhaftet wie ich. Jeder möchte seinem Ich gelegentlich entschlüpfen. Mein anderes Ich wäre wohl gern James Bond, obwohl meine Frau immer meint, das wären wohl eher die drei Musketiere. Doch man kann machen, was man will. Du bleibst in deinem Ich verhaftet und sie in ihrem und ihr in eurem. Unser Ich begleitet uns von unserer Geburt an bis zu unserem Tod. Es gibt keinen Urlaub vom Ich und keine freien Tage. Alles andere wäre nur ein Betrug an unserem Ich. Und selbst Schauspieler, die ständig in fremde Rollen schlüpfen, bleiben doch verhaftet in ihrem Ich. Außer vielleicht Robert De Niro, der am 17. August 80 Jahre alt wurde und von dem man sagt, er könnte auch ein Spiegelei spielen, wenn die Pfanne nur groß genug wäre. Und wenn man 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr mit sich selbst lebt, dann lernt man sich ganz gut kennen und was man kennenlernt, gefällt einem oft nicht. Ich bin ich, das allein ist meine Schuld. Das ist für manche Menschen ein Lebensmotto geworden. Ich bin, wie ich bin, und daran kann keiner was ändern. Wenn ich jemand anders wäre, dann wäre alles vollkommen anders. Wenn ich schöner, reicher, intelligenter wäre, mittlerweile sogar jünger, kein Mann oder keine Frau, verheiratet oder nicht mit dem oder der, wenn ich Kinder hätte oder keine Kinder hätte oder nicht von dem oder mit der, wenn ich diesen Schulabschluss hätte und jenen Beruf ergriffen hätte und wenn und hätte und wäre und müsste und Konjunktiv um Konjunktiv, dann wäre alles anders. Ist es aber nicht, denn dann wäre ich einfach nur ein anderes Ich. Und das bringt uns ins Schleudern. Niemand kann etwas an seinem Ich ändern. Da hilft kein Parfum und keine Kleidung, keine Frisur, kein Bart, keine Tattoos und nicht einmal eine Operation. Wir sind, wer wir sind und damit basta. Ich bin ich, das allein ist meine Schuld. Und trotzdem gibt es einen, der weiß, warum das so ist. Der weiß, warum wir sind, wie wir sind. Und der sich etwas dabei gedacht hat. Und das Kuriose ist, sein Name ist Ich Bin. Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und dann sprach er, so sollst du den Söhnen Israel sagen, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Und warum sollte das auch nicht so sein? Am Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen sagt er, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Ich weiß nicht, ob Rosenstolz an Gott dachten, als sie dieses Lied schrieben. Wer weiß, denn Gott lebt in jedem von uns. Im Matthäusevangelium im Kapitel 22 steht Jesus im Konflikt mit seinen engsten, ärgsten Widersachern, den Pharisäern und Sadduzäern. Und diese versuchten, Jesus zu provozieren. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, versuchte Jesus und sprach: Herr, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus stellt hier zwei Gebote in einen Zusammenhang. Genau genommen sind es jedoch drei. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst dich selbst lieben. Und als Spitze des Ganzen fügt er hinzu: An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Nun bin ich ja mathematisch nicht so bewandert. Ich bewundere zwar die Menschen, die mit dieser für mich abstrakten Materie jonglieren wie Artisten, aber mit ihren Zahlenspielen kann ich ungefähr so viel anfangen wie mit 5 Bällen und einem Einrad. Was ich aber weiß, ist, dass alle Teile einer Summe bei bestimmten Rechenwegen an verschiedenen Stellen stehen können. Zum Beispiel 2 plus 3 plus 4 gleich 9, genauso wie 3 plus 4 plus 2 9 ergeben und auch 3 plus 2 plus 4 auch 9 ergeben. Das heißt, ihre Position ist gleichwertig im Rechengang und erst das Fehlen oder Ersetzen eines Summanden bringt ein anderes Ergebnis hervor. So stellt Jesus die Liebe zu Gott, die Nächstenliebe und die Selbstliebe gleichwertig nebeneinander. Und wenn wir eine Komponente entfernen oder ersetzen, ist das Ergebnis ein völlig anderes. Auch Glaube, Gehorsam und Handeln stehen hier in einer Wechselwirkung. Glaube ist eins und das Handeln ist hier Lieben. Und da es sich um ein Gebot handelt, sind wir wieder beim Gehorsam. Du sollst Gott lieben, deinen Nächsten lieben, dich selbst lieben. Das eine ist ohne die anderen beiden nicht denkbar. Ich gebe zu, sich selbst zu lieben, ist eine Angelegenheit, die nicht mit einer Patentantwort lösbar ist. Manche Menschen haben solche Probleme mit sich selbst, dass sie regelrecht krank werden. Einige töten sich schließlich sogar selbst. Und der normale alltägliche Wahnsinn macht es uns da nicht leichter. Ich bin ich, das allein ist meine Schuld. Der Satz, den Rosenstolz trotzig der Welt entgegenhält, ist für viele ein Ausdruck der Verzweiflung. In einer Welt, die derart von Äußerlichkeiten geprägt ist wie die unsere, da lässt einen schon die Furcht, nicht dazugehören, hoffnungslos werden. Viele Menschen definieren sich über das, was sie haben. Die coolsten Klamotten, das geilste Auto, die angesagtesten Handys. Ich muss gestehen, dass ich mich als Kind schon manchmal geniert habe, wenn mein Vater mit seinem mattblau-grauen VW Käfer Baujahr 1955 vorgefahren ist. Und 1970 war das nicht cool, das war einfach eine alte Kiste. Während andere Väter ihre neuen, schicken Chromkarossen vorführten, dass die oftmals gar nicht bezahlt waren, musste ich damals aber noch nicht. Wir leben in einer Welt, in der der Wert eines Menschen von Unwichtigkeiten bestimmt wird. Die teilweise unsozialen Medien gaukeln uns vor, wie man auszusehen hat, welche Produkte man kaufen soll oder was man machen muss, um hip zu sein, oder wie das jetzt mal wieder gerade heißt. Ein blondes, dauerjugendliches, ehemaliges Topmodell mit piepsiger Stimme, deren Namen wir nicht aussprechen, treibt seit 17 Jahren mit teilweise minderjährigen Mädchen sein Unwesen auf den Bildschirmen und gibt ein Frauenbild vor, das nicht einmal wir Männer noch gut finden. Dazu wird noch jeden Tag eine ungewisse Zukunft vorgestellt, wo keiner so recht weiß, wo man sich ankleben, nein, wie man sie angehen soll. Und auch das Bibelwort, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, wird in Frage gestellt. Nicht nur, dass viele Menschen gar nicht mehr daran glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat, auch die Tatsache, dass er sie als Mann und Frau geschaffen hat, wird zunehmend in Zweifel gezogen. War es für unsere ältere Generation schon schwierig genug, unseren Kindern die Sache mit den Bienchen und Blümchen zu erklären? So sollen die Eltern jetzt klar machen, dass es auch Bienchen mit Bienchen und Blümchen mit Blümchen und Blümchen, die mal Bienchen waren, mit Bienchen, die aussehen wie Blümchen, aber trotzdem einen Stachel haben. Und bunte Blümchen und bunte Bienchen und Bluminnen und Bieninnen. Seid ihr verwirrt? Ja. Willkommen im Club. Machen wir uns nichts vor. Die Zukunft war früher auch besser, stellte schon der große Sprachanarchist und Wortzerglauberer Karl Valentin fest. Während meiner Selbstfindungsphase, in der ich oft an mir selbst zu scheitern drohte, erlebte ich immer wieder kleine Wunder. Gott zeigte mir durch seine Liebe durch Menschen und ganz besonders durch Menschen, die mich gar nicht leiden konnten und umgekehrt. Nächstenliebe hat wenig mit Sympathie zu tun. Nächstenliebe ist nicht immer etwas, was in mir wohlige oder erhabene Gefühle auslöst. Nächstenliebe hat eher etwas von dem Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Nächstenliebe ist eine Gehorsamstat. Das ist einfach so. Viele Hilfeleistungen werden nicht aus Sympathie herausgetan. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, ist der Wahlspruch vieler Feuerwehren. Aber glauben wir ernsthaft, dass alle Feuerwehrmänner, Sanitäter, Hilfe und Dienstleister ihre Arbeit aus der persönlichen Zuneigung zu uns heraus tun? Doch wir können es lernen, Menschen zu lieben. Vor vielen Jahren hatte ich eine Diskussion mit meiner Tochter Melissa. Da sagte sie, sie hasse eine ihrer Mitschülerinnen. Insgeheim dachte ich mir, dass es sich wohl eher um einen Fall pubertärer Antipathie handelt. Ihr wisst ja, beste Freundin, blöde Kuh. Aber wie erklärt man einer 12-Jährigen den Unterschied, den Unsinn des Hasses? Schließlich meinte ich, dass Hassen langweilig wäre. Und langweilig will ja keiner von den Nachwuchserwachsenen sein. Hassen ist langweilig, weil man dann gezwungen ist, immer das Negative zu suchen, das unser Hassobjekt ausstrahlen soll. Und offen gestanden, den rein negativen Menschen gibt es wohl nicht. Jeder hat etwas Gutes, etwas Nettes, etwas Liebenswertes. Nur unser Eindruck von einer Person ist immer subjektiv. Wenn ich aber hassen will, dann muss ich zwangsläufig alles Positive der Person ausblenden. Und das ist langweilig. Meiner Erfahrung nach funktioniert es. Meistens, wenn ich will. Andererseits bin ich nicht gerade das Musterbeispiel. Ich habe mich früher immer als Kopfmenschen definiert. Der Grund war oder ist wohl, dass Gefühle etwas sind, denen ich sehr oft nur mit verhältnismäßig starken Vorbehalten mich nähern kann. Viele Dinge sind für mich daher vom Kopf her einfacher zu erfassen, was aber das Leben auch nicht immer einfacher macht. Mittlerweile weiß ich, dass ich ein sehr stark gefühlsbetonter Mensch bin. Das wussten aber meine Frau und ein paar meiner Schwestern hier in der Gemeinde schon lange vor mir. Und so musste ich in den vergangenen Jahren lernen, mit meinen Gefühlen Haus zu halten. Trotzdem sträuben sich bei mir immer noch die Nackenhaare, wenn ich Obi-Wan Kenobi sagen höre, Luke, lass dich von deinen Gefühlen leiten. Es bleibt schwierig. Doch wenn man lernen kann, andere Menschen zu lieben, dann kann man auch lernen, sich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen, seine Fehler zu akzeptieren. Wir leben da in einem Spannungsfeld, das ist wahr. Doch wie finden wir nun tatsächlich diesen goldenen Weg zu uns selbst? Nochmal zurück zum Anfang. Das größte Gebot beginnt ja so: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns zuerst geliebt. Die ganze Bibel ist ein Beweis seiner Liebe zu uns Menschen. Und damit, dass er Jesus zu uns geschickt hat, beglaubigt er seine Liebe. Darum schreibt er uns ins Stammbuch: Du Mensch, du mein Sohn, du meine Tochter, ich habe dich lieb. Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Kann uns denn etwas Besseres passieren, als dass uns der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, erlöst, dass er uns bei unserem Namen ruft, dass er sagt, du bist mein? Oder ängstigt uns sein Besitzanspruch? Wollen wir ihm gar nicht gehören? Wollen wir lieber frei sein? Aber gibt es sowas wie Freiheit überhaupt? Sind wir nicht immer von jemandem oder etwas abhängig? Das allein wäre schon eine Predigt wert. Aber ich denke, wenn jeder in sich hineinfragt, dann merkt er, dass der völlig freie Mensch eine Illusion ist. Zu meiner Biografie gehört auch, dass ich mich lange vor Verbindlichkeiten gedrückt habe, nicht nur in Partnerschaften, auch in Gemeinschaften. 1987 gründeten wir die Lebensgemeinschaft Mühlrad in Eselsburg. Vorausging, dass ein zentrales Thema in unserem Hauskreis war, als Christen in Gemeinschaft zu leben. Es wurde darüber viel diskutiert, erwogen und gebetet. Als es dann endlich soweit war, war ich der Letzte aus unserem Hauskreis, der sich dann verbindlich eingebracht hat. Denn verbindlich heißt ja auch verbindlich, denn wir wollten ja gemeinsam leben, wenn auch nicht alle unter einem Dach. Verbindlichkeiten jagten mir immer eine Höllenangst ein. Doch es gab eine Verbindlichkeit, die mich beruhigt. Die Verbindung zu Gott, die Freundschaft zu Jesus. Von Anfang an suchte Gott meine Freundschaft. Er hat mir seine Liebe und wollte meine Liebe, obwohl ich ganz genau weiß, dass er nicht darauf angewiesen ist. Und ich weiß noch wie gestern, wie es war, als Gott mich vor die Wahl stellte. Ich will, dass du mir nachfolgst. Ich werde bei dir sein in allem, was du tust. Ich werde dir dafür sorgen, dass dir alle Dinge zum Besten dienen werden. Ich werde dafür sorgen, dass alle Verheißungen der Bibel erfüllt werden. Ich werde dich adoptieren mit allen Rechten und Pflichten. Oder biblisch ausgedrückt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und die Alternative sah so aus: Oder du machst einfach weiter wie bisher. Und das wollte ich nicht. Damals nicht und heute erst recht nicht. Und wenn ich damals an Pfingsten 1982 dieses Angebot Gottes ausgeschlagen hätte, dann könnte ich sagen: Ich bin ich, das allein ist meine Schuld. Wenn Gott mich liebt, dann ist es doch nicht mehr wichtig, ob ich aussehe wie ein Klon von Heidi Klum. Jetzt habe ich den Namen doch gesagt. Oder ob ich die Muskeln habe von Dwayne The Rock Johnson. Oder ob ich so cool bin wie James Bond. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin ich. Natürlich kann ich in einer Predigt nicht alle Aspekte dieses Themas beleuchten, vielleicht nicht mal einen. Ich kann auch nicht sagen, warum es die einen so oder so im Leben haben. Sogar König David, von dem man annehmen könnte, er habe es in seinem Leben gut gehabt, klagt vor Gott. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet und vernimm die Rede meines Mundes. Denn Stolze erheben sich gegen mich und Gewalttäter trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Um gleich darauf sagen zu können, siehe, Gott ist mir ein Helfer. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Aber wir haben hier das große Glück, in einer Gemeinschaft von Gläubigen zu sein. Und dass wir nicht perfekt sind, das weiß jeder von uns. Doch wenn wir den anderen anschauen, dann sehen wir in ihm einen Funken des lebendigen Gottes. Und auch wenn wir in den Spiegel schauen, dann sehen wir diesen Funken Gottes in uns. Dafür können wir dankbar sein. Amen.